der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag.
Hallo liebe Zuhörer da draußen und Star Trek Fans, wir sind's wieder mit einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Heute besprechen wir eine wirklich legendäre Episode, mal wieder kann man sagen. Die erste Staffel von der Original Series ist ja voller legendärer Episoden und einen ganz legendären Typen, den begrüße ich jetzt, das ist nämlich wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian.
Auch ein legendäres Hallo zurück an dich Simon, grüß dich.
Die Folge, die wir heute besprechen, heißt The Devil in the Dark. Und auf Deutsch heißt sie, Horta rettet ihre Kinder.
Das ist doch mal bedauerlich, oder?
Das ist auf verschiedene Weise sogar bedauerlich. Erstmal ist es kein besonders toller Titel. Zweitens ist es ja ein mega fetter Spoiler eigentlich, ne?
Es verrät das Ende. Man weiß absolut sofort, worum es geht. Das Rätsel ist kaputt. Das Monster ist entmonstert.
Ja.
Und das macht es einfach so schrecklich. Also streicht am besten den Deutschen. Das ist ja einer der vielen Gründe, weswegen ich eigentlich tatsächlich die Originalversion bevorzuge, weil im Deutschen ging man immer so unbeholfen mit Star Trek um. Und das ist ein Paradebeispiel dafür.
Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Das wäre ungefähr so, als wenn Star Wars Episode 5 heißen würde, Luke lernt seinen Vater Darth Vader kennen.
Ja.
Genau. Das wäre auch nicht gut, ne, wenn man das so vorher wissen würde. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man sich dazu entschieden hat, das Ganze so zu nennen. Ich glaube, das ist mal wieder so ein Beweis dafür, dass man die Serie nicht wirklich ernst genommen hat in den Redaktionen.
Nee. Apropos Redaktionen, Simon. 9. März 1967. Wir gehen jetzt langsam in das Frühjahr des zweiten Jahres, in dem Star Trek läuft, oder der ersten Staffel, in dem Star Trek läuft. Und in Deutschland wohl? Die bekannte wöchentliche Frage?
Ja, das Ratespiel. Mhm. Da das ja doch eine recht düstere Folge ist und auch eine recht düstere Geschichte hat, würde ich sagen, das ist eine der späteren Folgen aus den 80er Jahren in Deutschland.
Okay, sie lief auf Sat 1, Simon, yes. Am 11. Januar 1988. Gratulation. Also ich habe zwar deine Punkte jetzt nicht mitgezählt, vielleicht gibt es irgendeinen fleißigen Hörer, der da mal Strichliste geführt hat, aber ich glaube, du liegst weit vorne.
Ich kenne dann gewinne dann irgendwann einen Preis oder so.
Ja, ich sag ja schon, du darfst dann die zweite Staffel mit mir besprechen.
Oh, das ist sehr nett von dir, ja. Ja. Und als Trostpreis auch, wenn ich verliere wahrscheinlich.
Wenn du verlierst, musst du die zweite Staffel mit mir besprechen.
Das ist ja sehr nett. Geschrieben hat die Folge Gene L. Kuhn und Sebastian, du laufende Star Trek Enzyklopädie. Hat er das tatsächlich geschrieben oder basiert das auf irgendwas?
Nee, der hat das tatsächlich geschrieben. Ich kann dir höchstens sagen, wie er den Einfall dazu hatte, das zu schreiben.
Dann leg ich los.
Man könnte ja jetzt denken, ach, weißt du was, das erzähle ich dir einfach später. Es gibt später in der Folge einen perfekten Zeitpunkt, wo das gut aufgehoben wäre. Ich mag dir das jetzt noch nicht sagen.
Fantastisch. Sorry. Und da ich dich nicht zwingen möchte und zwingen kann und du wahrscheinlich gute Gründe dafür hast, diese Information erstmal zurückzuhalten, ist das ja auch okay. Dann halten wir uns nicht viel länger auf, starten einfach mal direkt in die Folge. Und ja, wir fangen an in einer Mine. Und ich habe hier stehen in meiner Notizliste Phantasialand-Optik, aber sehr schön.
Ja, das ist ein total hübscher Einstieg irgendwie. Wir haben diese martialische Musik. Ja. Dum, dum, Zoom auf den Planeten, runter in die Mine. Ja. So ein Matte-Painting sehen wir dann da. Und dann sind wir auch in der Mine. Ja, und okay, man sieht, dass die aus Pappmaché ist. Aber ich weiß nicht, allein diese Farben und diese dichte Atmosphäre, dieses alles ist ja so blau, lila, schwarz und ich finde die Folge unglaublich hübsch und ich finde diese Mine, das ist vielleicht keine Mine, so wie eine echte Mine aussehen würde, aber das ist so dicht für mich atmosphärisch.
Ja,
Wie wirkt das auf dich?
Für mich funktioniert das auch total. Also deswegen, Phantasialand Optik, klar, es sieht halt alles so ein bisschen aus wieder wie die berühmte Wartelinie zur Geister-Rikscha, von der wir schon öfter mal gesprochen haben. ich bin übrigens großer Phantasialand-Fan, deswegen kommen immer diese Assoziationen da hoch. Aber ja, es ist ein sehr, sehr schönes Set. Du sagst es mit den Farben, wie das dann aussieht, was da so auch im Boden rumliegt, ein schweres Gerät und sowas. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was ich auch gut finde, ist halt, ja, dieser Einstieg mit diesen Minenarbeitern, ne? Also man sieht jetzt erstmal nicht die Enterprise und irgendwelche Starfleet-Leute, sondern man beginnt da direkt unter Tage sozusagen. Und diese Minenarbeiter haben eine Heidenangst vor irgendetwas. Und ja, es geht um diesen Herrn Schmitter, so heißt er, ne? Und ja, der soll ja irgendwie Wache halten. Frage ist, warum eigentlich? Aber das wird dann später relativ schnell klar, denn er wird dann, irgendwann steht er da so alleine in diesem Gang, seine Kollegen sind gerade unterwegs, sind weggegangen und dann wird er von einem Wesen angegriffen. Man sieht das nicht so richtig, ne? Man sieht irgendwie nur so einen Schatten, der sich so über ihn wirft und er schreit dann ganz fürchterlich und dann kommen die anderen Mitarbeiter zurückgelaufen. Ja, doch von dem Schmitter ist offensichtlich nicht viel übrig. Das sieht man aber erstmal nicht. Und das finde ich sehr schön. Ne? Sie sagen einfach nur, oh, er ist komplett zu Asche verbrannt oder sowas. Ne? Man sieht es aber nicht so genau. Und starker Vorspann insgesamt, würde ich sagen, oder?
Ja, super, perfekt. Das ist wie so ein Monsterfilm, ein Creature-Feature. Ne? Ja. Und wie in jedem guten Horrorfilm ist es eben auch so, dass der Schmitter da allein gelassen wird. Und dann die arme Sau ist, die umkommt. Aber das erfüllt dieses Klischee und das badet auch in diesem Klischee. Ich liebe das. Und es ist echt ein bedrückender Vorspann und ein aufregender Vorspann. Da will man jetzt aber wirklich wissen, wie es gleich weitergeht.
Ja, was ist da unten los in dieser seltsamen Mine? Ja, dann haben wir den Vorspann.
Das ist übrigens das einzige Mal in der Urserie, dass niemand von der Enterprise im Teaser auftaucht.
Tatsächlich.
Ja, und auch, das ist aber jetzt eher so eine Randnotiz, die einzige Folge, in der nur Männer sprechen.
Das stimmt, ne? Es gibt keinerlei weiblichen Charakter, weder noch auf dieser Mine. Ja, hat man sich wahrscheinlich gedacht, das ist halt Männerarbeit unter Tage, da haben Frauen nichts verloren. Aber auch von der Enterprise-Crew sieht man keine Frau, oder? Du hast recht. Vielleicht ganz kurz mal am Anfang, ich weiß es aber nicht mehr. Aber auf keinen Fall eine Sprechrolle.
Ich glaube auch nicht, dass man vielleicht sieht man Uhura mal ganz kurz auf der Brücke. Auch die Enterprise sieht man ja nur herzlich wenig. Ich glaube, das sind 2 Szenen à 5 Sekunden oder so. Am Ende kommt nochmal diese typische Brückenabschlussszene. Aber ansonsten spielt das alles in dieser, in der Geister-Rikscha-Warteschlange.
Genau. Ja, nach dem Vorspann erfahren wir dann auch, was das da überhaupt ist für eine Station. Die Enterprise ist nämlich unterwegs. Aus einem ganz bestimmten Grund, denn da passieren halt diese rätselhaften, Morde. Und der Planet heißt, glaube ich, Janus 6.
Ja.
Und ja, das ist so eine Station für Pergium, oder? Pergium? Heißt das Pergium?
Ja, Pergium.
Gibt es das wirklich?
Pergium-Mine.
Ist das Pergium? Gibt es das wirklich? Habe ich noch nie gehört. Pergium. Ich google mal nach Pergium.
Ich glaube, das ist ein Fantasiemetall, aber Pregium. Jetzt habe ich nach Pregium natürlich gegoogelt. Pergium.
Pergium. Nee, es ist tatsächlich ein, es gibt einen Wikipedia-Eintrag, List of Star Trek Materials. Jedenfalls ist das furchtbar wichtig, dieses Pergium. Und es ist auch besonders wertvoll. Ne? Und dieser Planet Janus 6, das erfahren wir dann relativ schnell am Anfang, der ist halt ganz besonders reich an diesem und anderen Mineralien. Und wir lernen erstmal einen der Nebencharaktere dann kennen. Das ist nämlich der Chief Vanderburg.
Das ist so ein richtiger Chef. Ne? Ja. So stellt man sich so den Vorarbeiter vor, der da auf die Schicht kommt und der dann da eigentlich ziemlich klare Worte für alles findet. Ich mag den irgendwie. Ich mag das, wenn wir so Arbeitertypen sehen in Star Trek. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt gehabt. Und der legt dann das Problem ein bisschen dar, ne, ihm sterben die Leute weg, jetzt insgesamt sind schon 50 Leute untergekommen und man kann tatsächlich kein Pergium mehr abbauen. Das ist sehr schlecht für die Föderation und so ist es nötig, die Enterprise zu holen. Warum ist es überhaupt nötig, die Enterprise zu holen? Das habe ich mich gefragt.
Naja, weil
was sollen die denn da jetzt ausrichten?
Weil die Enterprise ist immer da, wo es Ärger gibt. Ist doch ganz klar.
Ja, aber wie wollen die jetzt helfen? Ich meine, ich nehme an, die Minenarbeiter kennen den Ort schon um einiges besser als die Leute von der Enterprise. Und das Schiff selbst kann jetzt auch nicht durch die Tunnel da durchfliegen und da mit den Phasern rumschießen und auf Mörderjagd gehen, oder?
Ja, ich glaube, das ist du hast natürlich recht. Zuerst möchte ich noch was sagen zu diesem Arbeitertypus, von dem du gesprochen hast, ne? Finde ich auch ganz toll. Und ich finde, das ist auch immer ein super Kontrast zu diesen durchgestylten Militärtypen, ja, von Starfleet. Das sind so diese Arbeitertypen, die stehen halt so im Leben, ne? Die haben halt so die richtigen Probleme, während der Kirk da oben rumdüst durchs All. Finde ich auch immer sehr schön, diese Malocher so zu sehen. Das mag ich sehr gerne. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist doch auch so, dass die Maschine, also dieser Bohrkopf oder was auch immer sie da nutzen, um diese Tunnel zu verlängern, der ist doch irgendwie kaputt, oder? Und vielleicht brauchen sie die Enterprise, weil sie das Fachwissen dafür brauchen, das Ding zu reparieren. Was aber, während ich das sage, kommt mir das total komisch vor, was ich gerade sage, weil eigentlich müssten die ja am besten wissen, wie das Zeug funktioniert, ne? Ja, stimmt schon. Keine Ahnung. Meinst du nicht, die Enterprise ist tatsächlich da, um diese Morde aufzuklären in erster Linie?
Ja. Die scheinen ja auch immer mal wieder so eine Art Weltraumpolizei zu sein, ohne dass wir das ausdrücklich gesagt bekommen. Mhm. Aber das sind sie hier, glaube ich, einfach. So, jetzt müsst ihr mal dafür Recht und Ordnung sorgen.
Ganz schön finde ich dann auch, McCoy ist ja, also das Außenteam besteht aus McCoy, Spock und Kirk und auch noch ein paar anderen. Aber die drei sind natürlich, also das Triumvirat ist sozusagen da und es ist auch schön, wie die miteinander direkt interagieren. Alle sind sich einig, es muss eine wissenschaftliche Erklärung geben dafür, ja. Der Vanderberg, der redet ja von irgendeinem Monster und sowas. Und nee, Spock vermutet da erstmal vulkanische Aktivitäten vielleicht, ja. McCoy will sofort die Leiche untersuchen. Und Kirk ist da auch schon so am Spekulieren. Und das fand ich auch wieder sehr schön, ne. Also, dass die drei haben wirklich sofort angefangen zu arbeiten, zu ermitteln.
Ja, sofort ans Werk.
Ja.
So langsam kommt das Triumvirat auch in so eine Art Groove rein, ja, ne? Die finden ihre Aufgaben, die arbeiten miteinander, sie sind quasi wie Gliedmaßen eines einzigen Körpers. Und der McCoy, diese Woche will ich gar nichts gegen ihn sagen, der macht sofort eine Autopsie, ohne dass man ihn irgendwie dazu überreden müsste. Mhm. Alles gut.
Ja. McCoy ist sowieso bestens drauf in dieser Folge. Da kommen später noch ein paar sehr, sehr schöne Szenen mit ihm, finde ich. Aber
auch wenn er über lange Strecken von der Bildfläche verschwindet. Ne?
Ja, schon. Aber
sieht man am Anfang und am Ende.
Aber diese beiden Szenen am Ende, herrlich, hab ich ein bisschen applaudiert, als ich jetzt die Folge wieder gesehen habe. Hm. Eine besonders schöne Szene in dieser ersten Besprechung da ist, als dieser Appell auftaucht. Das ist so ein anderer Minenarbeiter, der hat das Wesen gesehen. Und er hat es erschossen oder er hat drauf geschossen. Und da gibt es so einen schönen Austausch zwischen ihm und Spock. Spock korrigiert ihn dann, shot at it und nicht shot it. Also du hast es nicht erschossen, sondern du hast auf es geschossen. Und der Appell, der holt dann so stolz seinen Phaser, zeigt er dann. Damit! Und der Spock so ganz ironisch, fast schon sarkastisch sagt, fascinating. Weißt du? Ja. Da wird wieder dieser kindliche Stolz fast von dem Appell, ne? Ich hab's gesehen und ich hab's geschossen. Und der Spock, der wischt das nur so weg und sagt, ja, tolle Wurst. Und was hilft uns das jetzt? Ja, also das fand ich schön, die Szene.
Das hast du super gemacht.
Das hast du ganz toll.
Das hast du einfach nur super gemacht. Simon, wie gefiel dir das Büro von Vanderberg?
Hübsch war es. Mir ist aufgefallen, dass da wieder so ein paar lustige Skulpturen an der Wand hingen, ne? Hast du es auch gesehen?
Echt? Die sind mir nicht aufgefallen.
Naja, es war so alles sehr metallisch. Hm. Hast du eine besondere Beobachtung gemacht?
Naja, ich fand das nett, dass wir diesen Blick auf das Matte-Painting haben aus seinem Fenster. Das haben wir selten. Sonst steht man eigentlich immer nur in fensterlosen Räumen, ganz egal, wo man ist. Und dann hat mich dieses absolute Low-Tech-mäßige sehr begeistert. Mhm. Überall woanders haben wir irgendwelche Bildschirme, wo auf der Enterprise, wo dann so Folien reingeschoben werden und die werden hinterleuchtet, dass das wie so ein toller Monitor aussieht. Und hier zieht er so eine Holztafel aus der Wand raus, wo wirklich eine ganz offenkundig handgemalte Karte des Tunnelsystems drauf ist. Diese Klappkarte, das sah ein bisschen aus wie beim Arzt, wenn der einem irgendwelche anatomischen Sachen da zeigen will. Das fand ich irgendwie hübsch, dass sie gar nicht mal so viel tolle Technik da haben, die Minenarbeiter. Ist ja auch logisch, warum sollten sie es auch?
Richtig, ja. Was aber an dieser Karte, die du da erwähnt hast, ein bisschen komisch war, ne? Angeblich ist das ja alles da total riesig. Und es gibt ein unglaublich weit verzweigtes Tunnelsystem. Ich muss sagen, dass die Karte, wo der Spock zeigt ja auch noch drauf, hier ist was passiert, da ist was passiert und da ist was passiert, auf derselben Karte sah jetzt nicht so kompliziert aus.
Nee, das sieht jetzt eher aus wie Melee Island, ja. Wo man dann anklickt, dass Guybrush statt zu dem nächsten Ort hingeht. Das stimmt, das hält sich in Grenzen.
Ja. Naja.
Und ist natürlich auch nicht dreidimensional. Also ein Tunnelsystem unter einem, also ein Minentunnelsystem, kannst du ja eigentlich nur dreidimensional abbilden.
Richtig, es ist ja nicht alles auf einer Ebene. Aber es geht ja runter und hoch und runter und so, ja. Natürlich.
Aber sei es drum.
Ja, nicht schlimm. Das Büro sieht auf jeden Fall cool aus. Und Spock findet ja dann auch schon so das Corpus Delicti, zumindest stellt sich das später heraus. Ja, diese runde Kugel, ne, diese Silikonkugel, wo ein paar Spurenelemente drin sind. Und ja, der Vanderberg, der sagt, ja, das ist halt so ein Ball, die liegen halt da so rum. Die sind aber nichts wert. Aber da ist ja schon so, ne, das Erste, was wir sehen, was ja dann ein großes Thema der Folge wird.
Der Spock hat natürlich wie so oft den absolut richtigen Riecher. Der geht wie an so einer magischen Schnur gezogen direkt dahin und hat das in der Hand.
Ja.
Und es ist gut, dass er es nicht irgendwas damit testet oder hinwirft oder sowas. Denn wenn er es hinwerfen würde, innerhalb der Story wäre es kaputt. Aber tatsächlich wäre das Ding ihm entgegengesprungen. Denn um diese ganzen vielen Bälle da aufs Set zu bekommen, haben sie sich einfach Kinderbälle gekauft, so wie man die sich, ja, wo wir als Kind mit Fußball gespielt haben. Nicht so richtige Fußbälle, sondern diese kleinen Gummibälle, ja. Und haben die silbern angesprüht.
Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht. Sah einigermaßen echt aus, so. Also, was heißt echt? Also, es sah halt schon aus wie so was Rundes, was ein bisschen schwerer ist als jetzt so ein Luftball.
Es sah auch aus wie so eine Art Hülle irgendwie, als wäre das hohl, als wäre da was.
Ja.
Drin.
Genau.
Ne? Und das ist ja auch tatsächlich der Fall.
Das ist tatsächlich.
Also das haben sie schon sehr cool gemacht irgendwie.
Glaubst du, der Spock hat hier schon an dieser Stelle eine Idee, dass da irgendwelche Zusammenhänge, also da scheint es doch schon zu rattern bei dem, oder? Im Kopf.
Ich glaube, der hat immer Ideen, die er nur nicht ausspricht. Und warum er die nicht ausspricht, das kommt ja auch gleich die Erklärung. Da fordert ihn ja McCoy sogar ein bisschen heraus und er sagt, dass er sich mit seinen Theorien ein bisschen zurückhalten möchte. Weil er Angst hat, sich lächerlich zu machen, wenn das hinterher nicht stimmt. Das kommt in so 3, 4, 5 Szenen. Ja. Da muss ich sagen, finde ich eigentlich, Mann, Spock, du bist so klug, jetzt musst du nicht eitel werden und sagen, ich sag das aber nur, wenn ich mir sicher bin, dass es stimmt. Er ist also auch in seiner totalen Logik und in seinem Sherlock-Holmes-mäßigen Durchblicken von allem ist er doch irgendwie sehr menschlich. Er will sich da auch nicht zum Obst machen.
Das passt zu der ganzen Folge. Später ist Spock ja, hat Spock meiner Meinung nach sehr menschliche Züge, wenn er sich so Sorgen um Jim macht. Da kommen wir aber später noch hinzu. Was jetzt erstmal passiert ist, ein weiterer Minenarbeiter kommt ums Leben. Also wir haben schon wieder so eine Szene. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Starfleet-Crewmitglied ist oder ein Minenarbeiter. Ich glaube, es ist an der Stelle noch ein Minenarbeiter. Also wird nochmal umgeschaltet.
Ja.
Und der Reaktor wird dann beschädigt. Also das ist halt, ja, da ist irgendwie so ein Reaktor, der dafür sorgt, ich glaube, der auch das Lebenserhaltungssystem auf dieser Station befüttert. Und das Wesen, die Kreatur oder was auch immer, das ist ja an der Stelle noch nicht klar, klaut ein Teil aus diesem Reaktor. Ich glaube, so eine Pumpe oder sowas.
Eine Umwälzpumpe nimmt sie
genau, mit. Genau, eine Umwälzpumpe. Und da macht sie den Reaktor natürlich unbrauchbar. Was heißt, dass die Menschen, die da sind, fliehen müssen. Das ist auch die Stelle, wo Scotty mal kurz ins Spiel kommt, ne? Auch Scotty hat ja was zu tun in der Folge.
Der darf jetzt mal ein Provisorium bauen, ja. Ist mal wieder sehr patent. Das kann aber nicht lange halten. Und von jetzt an tickt, wie so oft, irgendwie die Zeit. Da ist irgendetwas, weswegen man mal hinne machen muss.
Richtig.
Im Hintergrund.
Genau. Und jetzt kommt das Triumvirat halt wieder nochmal zum Zug. Denn die sind jetzt am Überlegen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, ja? Also da muss mehr hinterstecken als irgendeine Kreatur oder ein Monster, das einfach die Leute, ja, einfach so vernichtet. Denn das Ganze wirkt ja schon sehr absichtlich, ne? Also dass das Wesen vielleicht sogar versucht, die Minenarbeiter zu vertreiben. Und dann kommt ja auch der Spock, der wirft dann so in die Runde, dass es sich hier um ein Leben auf Silikonbasis handeln könnte.
Ja, ganz interessant. Also, dass es irgendwas Kluges, Intelligentes ist, das wissen wir jetzt.
Ja.
Sonst, wenn es einfach nur völlig tierisch wäre, würde es einfach alle umbringen. Aber das macht es ja nicht mal. Es versucht einfach, die Leute wirklich zu vertreiben, wie du jetzt sagst. Was ja schon mal ein ganz netter Ansatz eigentlich ist. Und der Spock, und ich weiß nicht, wo er das hernimmt auf einmal. Das wirkt so aus der Luft gegriffen. Mhm. Der sagt, Leben muss ja nicht nur aus Kohlenstoff bestehen. Leben könnte auch aus Silizium bestehen. Wie er da jetzt angekommen ist, das hat mich ein bisschen überfordert.
Mich auch, ja. Naja, klingt halt ganz gut, oder?
Ja, ein Steinmonster.
Ne? Ein Steinmonster.
Klingt schon gut.
Ja. Der Felsenbeißer.
Ja, oh ja.
Von Star Trek sozusagen. Ja, es ist aber auch mir da relativ, an der Stelle ist mir auch relativ egal gewesen, ob ich das jetzt wissenschaftlich verstehe oder so, sondern es ist einfach ein gutes Mittel, um zu zeigen, hier ist was völlig Fremdartiges unterwegs, was völlig Andersartiges, zumindest äußerlich, das dann aber doch Gemeinsamkeiten hat mit dem Kohlenstoffleben, Kohlenstoffdasein, das wir so fristen, ja, das die Menschen so fristen. Von daher ist es okay.
Aber trotzdem, wo man jetzt ja so Anhaltspunkte hat, das ist vielleicht was Intelligentes und ist vielleicht eventuell sogar ein sehr, sehr spezielles, seltenes Lebewesen, begibt man sich auf die Jagd. Und es ist ganz klar, was auch immer wir jetzt jagen, das hat Leute umgebracht, das müssen wir jetzt auch töten.
Ja, genau. Es gibt irgendwie zwei Phaser, ne? Phaser 1 und Phaser 2.
Ja, danach nie wieder, aber in dem Fall gibt es zwei Phaser. Ja,
da habe ich kurz...
Der 2 ist irgendwie härter.
Härter, ne? Ja. Zwei Stufen vielleicht, aber es sind ja da tatsächlich unterschiedliche Geräte und dann kommt die Szene tatsächlich, die du vorhin schon gesagt hast, dass der Spock tatsächlich vermutet, irgendwas ist mit diesen, ja, Kugeln und er sagt halt nichts, um halt diesem Spott von McCoy eben nicht ausgesetzt zu sein oder vielleicht, weil er sich einfach vergewissern will, dann ist ja auch die Rede davon, dass Tausende von diesen Kugeln in dieser Ebene gefunden wurden, wo die Minenarbeiter durchgebrochen sind und zwar ganz kurz bevor das Wesen das erste Mal angegriffen hat. Ja. Also das muss ja dann irgendeinen Zusammenhang eigentlich geben. Und das ist aber jetzt erstmal, wie du schon sagst, gehen sie jetzt auf die Jagd. Da gibt's so eine schöne Einsatzbesprechung mit diesem Commander Giotto. Weißt du, an wen mich der Commander Giotto erinnert hat?
An wen?
Diesen grauhaarigen Typen. Der hat mich ein bisschen an Riccardo Pizzuti erinnert. Kennst du Riccardo Pizzuti?
Nein, wer ist das?
Riccardo Pizzuti ist dieser eine Typ in den Bud Spencer-Filmen. Der mit den grauen Haaren, der immer irgendwie bei den Bösen so die zweite Geige spielt. Das ist so der Anführer von den Leuten, die es erst, die ordentlich aufs Maul kriegen, von Bud Spencer und Terence Hill. Ich musste zuerst an den denken. Bei den Nahaufnahmen dann nicht mehr, ja. Aber ich dachte erstmal, was macht denn Riccardo Pizzuti da? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Commando Giotto, ja.
Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe jetzt Riccardo Pizzuti gegoogelt. Jetzt, wo ich ihn sehe, kenne ich ihn natürlich auch. Und ich habe die auch in meinem Hinterkopf irgendwie zusammengebracht, dass das derselbe Typ ist. Aber das ist jetzt nicht irgendwie offenkundig mal näher darüber nachgedacht. Das ist für mich irgendein Bösewicht aus irgendwelchen Filmen. Den habe ich schon bestimmt ganz oft gesehen. Und jetzt, wo ich dieses Bild sehe, merke ich, nee, das ist der doch nicht.
Nee, gar nicht eigentlich. Ne? Aber an der Stelle hat er mich einfach dran erinnert.
Ja, ja. Riccardo Giotti. Giotto.
Genau, Riccardo. Vielleicht auch mit dem italienischen Namen so, das da irgendwie so. Ich weiß nicht, jedenfalls,
ja.
Da ist richtig was los. Ne? Also da sind richtig so ein paar Starfleet-Leute unten, so 5, 6 Stück so, angeführt eben von dem Commander Giotto. Und der Kirk brieft die und sagt, hier, wir müssen jetzt mal losziehen. Ich glaube, das ist auch die Stelle mit diesen lustigen geologischen Skulpturen an den Wänden. Das ist so an einer Stelle, das sieht so ein bisschen aus wie ein Fisch hinter dem Giotto. Fand ich auch ganz interessant, da musste ich mal pausieren. Einmal, weil ich dachte, Mensch, das ist doch Riccardo Pizzuti und einmal auch wegen der Skulptur. Und ja, ich glaube, da muss wieder mal einer dran glauben. Ne? Man sieht dann wieder, wie ein Minenarbeiter ums Leben kommt. Ein bisschen oft, ne? Dass sie das zeigen.
Ja, ich glaube, das ist dann aber auch der Letzte, der jetzt stirbt. Und jetzt ist es auch ein Rothemd. Seit langer Zeit stirbt mal wieder ein Rothemd. Und Simon, wir müssen mal über diese Leichen sprechen. Wie findest du die?
Das ist ja einfach dieser Ascherückbleibselteppich, der da liegt, ne?
Ja, hat noch so einen menschlichen Umriss und dampft.
Ja, eine...
Oder ist das...
Ja. Verkohlte Leiche irgendwie, ne? Schon hart.
Mhm. Ich finde das auch hart. Also als ich noch Teenager war und dann die Folge gesehen habe, fand ich das auch ein sehr, sehr eindrückliches Bild, ehrlich gesagt.
Das stimmt, ja. Es ist auch wieder einer der Gründe, warum die Serie, warum die Folge zu den späteren gehört. Vielleicht hat man in den 70er Jahren sich gedacht, das ist ein bisschen heftig für die Kinderserie Star Trek. Aber ich glaube, dann ist es auch soweit. Dann sehen wir tatsächlich das erste Mal die Kreatur.
Die kommt, wir haben sie ja jetzt bei den letzten beiden Morden tatsächlich schon mal ganz kurz gesehen, wie sie sich im Vordergrund so aufbäumte, aber nur sehr, sehr diffus. Und jetzt kommt sie unvermittelt um die Ecke. Tja, gekrochen, Simon?
Gekrochen, gekrochen, würde ich sagen. Ne? Die bewegt sich ja so ein bisschen. Und sie bewegt sich so ein bisschen wie eine Schlange auch, finde ich. Ne? So, also sie zieht sich immer so zusammen und geht nach vorne. Ja, Horta. Wir wissen noch nicht, dass es eine Horta ist, sondern halt einfach ein Blob, ja, mit Geschwülsten irgendwie, auch ein Teppich.
Ja, so. Da kommen so Fransen unten raus. Die hätten vielleicht nicht unbedingt sein müssen.
Nee, also man sieht schon ziemlich deutlich, dass es auch ein Teppich ist, tatsächlich, da unten. Aber, es ist so eine, das ist schon hart an der Grenze, das Ding. Ja. Also so, dass man es akzeptiert, einfach, ne? Es ist halt hart an der Grenze, aber ich finde, es überschreitet die Grenze noch nicht zur Lächerlichkeit, sondern es sieht halt, es hat einen sehr, sehr eigenen Look. Also ich finde das schon sehr cool, das Design von dieser Kreatur.
Ich mag das auch, weil es aussieht wie Stein und wie Lava und auch wie etwas Lebendiges, weil das so von Adern übersät ist. Und es lebt auch ganz viel davon, dass der Mensch, der da drin steckt, sich unglaublich gut bewegt. Also der hat sehr, sehr tierische Bewegungen, die er dem Ganzen verpasst. Und wenn sie das jetzt einfach nur, glaube ich, auf so einem kleinen Bollerwagen vor und zurückgezogen hätten, so dann hätte das richtig scheiße ausgesehen. Und so wächst dieses Monster über seine Cheesy-Heit hinaus für mich.
Ja, finde ich auch. Auch, es ist wie eine der überzeugenderen Muppet-Figuren. Die du halt, wo du halt auch irgendwann mal vergisst, dass es ja nur eine Handpuppe ist, sondern sie halt als Charakter akzeptierst und so. Also finde ich sehr, sehr gut gemacht. Auch wie du schon sagst, diese Mischung aus, organisch und Stein und so, das funktioniert halt einfach richtig gut.
Mich hat das daran erinnert, dass ich als Kind auch immer mal wieder, bevor ich Star Trek überhaupt kannte, mit einer Wolldecke, die ich mir übergeworfen hatte, auf dem Boden rumkrabbelte und dann auch irgendein Tier war. Hast du das auch gemacht oder warst du nicht so seltsam wie ich?
Ich war, glaube ich, anders seltsam. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht habe, aber ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Und jetzt, Simon, jetzt sage ich dir doch gleich mal, wie es zu dieser Folge überhaupt kam.
Ja.
Denn der Stuntman Janosch Prohaska, das ist der, der da drin steckt in der Horta. Und der spielt die nicht nur, der hat die auch entworfen und gebaut. Einfach, weil er da Spaß dran hatte. Und die ganze Geschichte kam ins Rollen, weil der mit dem Kostüm beim Gene L. Kuhn ins Büro reingegangen ist und hat ihm gesagt, guck mal, ich zeige dir jetzt mal was. Und dann ist er mit diesem Horta-Kostüm auf einen Gummihuhn draufgelaufen, hat dann da so drüber gebrütet und sich da so komisch bewegt für so ein paar Sekunden und ist dann wieder da runtergekrochen und dann lagen da nur noch Hühnerknochen, die er dann da hat fallen lassen. Und dann hat sich der Gene L. Kuhn totgelacht und hat gesagt, dafür schreibe ich jetzt eine Geschichte. Ja, und gesagt, getan. Nur 4 Tage später war das Skript fertig. Und zwar auch schon so fertig, wie sie es tatsächlich für die Aufnahme genommen haben. Verrückt.
Fantastisch, ja. Fantastisch. Aber eine zutiefst menschliche Inspiration für eine zutiefst menschliche Folge.
In der Tat.
Ja, aber schön, die Geschichte kannte ich noch nicht. Sehr lustig. Also hat man dieser Stuntman ist ja voll der Held. Dem hat man ja nicht nur dieses geniale Kreaturendesign zu verdanken und auch noch war auch noch der Puppenspieler, ja, sondern er hat auch noch die Folge inspiriert. Dem müsste man mal so ein kleines Denkmal bauen, finde ich.
Der hätte heute wahrscheinlich sogar ein bisschen Story-Credit bekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Ach ja, toll, 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 toll.
Ja, damals war das ja noch laissez-faire, ne, mit diesen, da war das noch nicht, da hat man es nicht so genau genommen, von wem da die Ideen kamen. Ja.
Da haben sie ihm wahrscheinlich gesagt, super, wir schreiben jetzt eine Geschichte, du darfst dann dafür eine Woche drin rumkriechen und dann kriegst du $25 oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Aber gut, zurück zur Folge.
Auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal dieser Folge. Das Kreaturendesign, das bleibt im Kopf, man vergisst das nie wieder. Es geht dann auch sofort in die Interaktion. sie schießen ja drauf, ne? Ich weiß gar nicht, wer da drauf schießt. Ist es Kirk und Spock? Ballern die da beide?
Ich meine, Spock schießt da ein gutes Stück aus dem aus der Kreatur raus.
Das ist so ein, er hält dann auch so ein Stück Horta hoch und es pulsiert ja tatsächlich noch, ne?
Ja, geil. Ja. Das fand ich auch super.
Schönes Detail auf jeden Fall. Dann beginnt auch schon die interessante Diskussion, die ja auch so ein bisschen die Diskussion oder das Thema der Folge ist. Für den Kirk ist das jetzt erstmal ein verwundetes Tier, das gejagt werden muss. Ich glaube, er sagt auch tatsächlich, es gibt nichts Gefährlicheres als ein verwundetes Tier. Und dann fängt der Spock halt an, aber Moment, Jim, Moment, guck mal. Zum einen, ja, hier sind so viele Tunnel und es gibt nur dieses eine Tier. Das deutet doch darauf hin, dass es vielleicht sogar das letzte seiner Art sein könnte. Denn man von den anderen von ähnlichen Tieren fehlt jegliche Spur. Und es gibt halt diese unglaublich vielen Tunnel, die das Wesen so reinfräst mit Säure in den Stein. Und dann sagt der Spock, es wäre doch ein Verbrechen an der Wissenschaft, sagt er, glaube ich, die Kreatur umzubringen. Und Kirk sagt, ja, Moment, das ist schön und gut, aber die Sicherheit der Kolonie hat hier Priorität.
Der Spock ist da ja schon ein ganzes Stückchen weiter auch in der Denke. Ne? Das eine, was mich an der Folge ein wenig stört, ist, dass die Menschen des 23. Jahrhunderts durch diese Story so dazu gezwungen werden müssen, überhaupt mal den Wert an fremden Leben zu sehen. Die fangen ja an und denken, dass das nichts wert ist. Und erst im Laufe dieser 50 Minuten ändern sie sich dahin, wo der Spock innerlich jetzt schon ist. Andererseits gab es auch diese herrliche Szene, wo der Spock tatsächlich so ein bisschen ungehorsam ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Das ist doch diese die Ansprache. Und der Spock sagt ja dann, dass die Soldaten das Wesen gefangen nehmen sollen. Oder er formuliert es so, ne?
Ja.
Und damit widersetzt sich ja Kirks Befehl. Und dann kommt es zu einer kleinen Unterredung zwischen den beiden. Der Kirk, der möchte ihn jetzt erstmal so ein bisschen bestrafen, ne?
Der schielt erstmal so halb rüber und sagt, wie bitte? Das war nicht mein Befehl, Junge.
Ja.
Ja. Ach, wie will er ihn denn bestrafen? Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen.
Naja, er will ihn zum Reaktorreparaturdienst schicken.
Ach ja, gut.
Zu Scotty. Und dann gibt es ja diese kleine Diskussion, wo dann der Spock sagt, aber wieso? Das kann der Scotty doch wunderbar alleine. Und dann sagt der Kirk, ja, aber wir sind beide total wichtig und das ist total gefährlich hier. Und wenn einer von uns beiden stirbt, nicht beide von uns dürfen sterben. Und dann errechnet der Spock ihm, dass die Chance, ich glaube, 2228,7:1 oder so ähnlich ist, dass einer von beiden stirbt. Und dann gibt's wieder ein schönes Thema, dieses Und was hier lustig ist, Kirk gibt halt auf. Ja. Er sagt, okay, dann bleib halt.
Ich halte das auch, ehrlich gesagt, gar nicht für so astronomisch unwahrscheinlich. Wenn die beiden sich da zusammen durchbewegen und Horta macht einen Blatt, dann wohl doch auch den zweiten, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich weiß auch nicht, wie er auf diese Zahl kommt. Also vielleicht können die Mathematiker da draußen das ja mal nachrechnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jegliche Grundlage hat.
Ich glaube, manchmal saugt er sich auch einfach irgendeinen Scheiß aus den Fingern, weil er sich so eine unglaubliche Glaubwürdigkeit erarbeitet hat. Denkt er sich, ach, was soll denn das? Ich sage jetzt einfach eine krumme Zahl und dann glauben die das schon.
Gibt's ja auch in der Wirklichkeit, solche Leute.
Ja, ganz klar. Ja, kenne ich auch leider viel zu
viele. Die sagen halt irgendwas und das klingt halt irgendwie richtig und dann macht es jeder. Obwohl, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es vielleicht auch nicht so gut. Naja, das Problem ist jetzt, dass was Scotty da gebastelt hat, diese Notpumpe, hält halt nicht und die Kolonisten sollen evakuiert werden auf die Enterprise. Ja, ein paar Leute um diesen Vandenberg, ich habe hier geschrieben, ein paar Deppen um Vandenberg, die mit Keulen gegen das Wesen vorgehen wollen, weigern sich, evakuiert zu werden, ja, weil eben dieses Wesen halt 50 Arbeiter getötet hat und sie wollen sich rächen und bringen sich da natürlich in unglaubliche Gefahr, ne? Also vor allen Dingen, weil sie auch nicht so bewaffnet sind wie das Starfleet-Personal. Und da finde ich, dass Kirk denen das erlaubt hat, finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Wie meinst du das?
Naja, Kirk erlaubt denen das. Der sagt, ja gut, dann bleibt halt hier und helft uns und bleibt bitte aber hier in Sichtweite von den Starfleet-Leuten. Eigentlich hätte er sagen müssen, nee, ihr verzieht euch jetzt auch.
Ja, das stimmt. Das wäre schon klüger gewesen. Aber es ist auch irgendwie kein richtiger guter Mob. Also die stehen relativ dafür, dass sie so eine aufgebrachte Masse sein darstellen sollen, stehen die da relativ friedlich und auch fast schon belämmert rum.
Das stimmt, ja.
Die machen da jetzt keinen Lauten.
Das ist richtig. Aber sie verhalten sich dumm, weil man weiß ja, wie schnell offensichtlich dieses Wesen Menschen umbringen kann. Das geht ja ruckzuck. Und dass sie halt ernsthaft glauben, dass sie, ja, keine Ahnung, mit Schlagstöcken da irgendwas ausrichten können, das fand ich dann schon ein bisschen weit hergeholt.
Ja, aber gut. Der Spock, da bemerken wir ja jetzt mal wieder eine besondere Fähigkeit des Spock. Mhm. Denn der sagt, wir werden beobachtet. Mhm. Und ich meine, das so zu sehen, dass er eine besondere Verbindung zu dieser Kreatur hat. So als würde er irgendwie diese fremde Intelligenz wahrnehmen, fast schon.
Ja. Er spürt sie emotional, ne?
Hm. So eine Art vulkanische Telepathie, oder?
Ja, so telepathisch, nicht emotional, sondern ja, habe ich auch so gesehen. Weil warum sollte er dieses Gefühl haben, dass ich glaube, wir werden beobachtet? Dass,
so ganz leicht, nicht total, aber ganz leicht erinnert es mich an seinen Kontakt zu V'ger in Star Trek The Motion Picture, wo er ja auch auf Vulkan steht und auf einmal innehält und denkt, oh, irgendwas ist hier gerade angekommen. Was speziell ist. Und ja, ich glaube, Spock und intelligentes Leben, die nehmen sich irgendwie wahr.
Vielleicht ist das so, ja.
Aber jetzt kommt ja eine der großartigsten Szenen überhaupt, Simon. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Wie geht's dir?
Ich musste auch wieder sehr lachen, ja. Ich habe Tränen gelacht, tatsächlich. Ich habe oft Tränen gelacht an der Stelle. Ja, also wenn man so ein Captain ist von einem Raumschiff, ja, dann sollte man doch in der Richtungskunde versiert sein. Oder was meinst du?
Das sollte man meinen. So rechts ist da doch, wo der Daumen links ist. Nee, Moment. Aber was ist, wenn ich die Handflächen rumdrehe? Ja? Oder eine ja und eine, dann beide links. Oh nein, ich komme nicht klar. Was ist überhaupt links?
Ja, eine der schönsten Blooper überhaupt in Star Trek. Ich weiß immer noch nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß nicht, wurde der Shatner mal darauf angesprochen? Ganz bestimmt, oder?
Ich habe es noch nie gehört, dass er darauf angesprochen wurde.
Also was passiert? Spock und McCoy sind an der Weggabelung und der Shatner deutet nach rechts und sagt, sie nehmen den linken Eingang, deutet er nach rechts und sagt, nee, Quatsch, er sagt, you take a left, I take a right, aber er deutet jeweils in die gegensätzliche Richtung, ja.
Das genau.
Jetzt bin ich sogar durcheinander gekommen, ne? Ist aber auch kompliziert.
Es ist wirklich kompliziert. Und was macht der Spock dann? Also der sieht ja darüber gnädig hinweg. Wonach geht er? Nach dem, was der Captain sagt oder nach dem, was der Captain zeigt?
Ich glaube, er geht nach dem, was der Captain zeigt, oder?
So ist es, ja.
Ja.
Der denkt sich auch, oh, die Luft ist dünn hier unten in den Tunneln, glaube ich.
Egal, die beiden gehen halt dann jeweils in die Richtung, wo sie meinen, dass es vernünftig ist. Und dann kommt es auch zur Begegnung mit dem Wesen. Und das ist dann sehr, sehr schön inszeniert, finde ich. Die beiden trennen sich auf. Irgendwann werden die Tunnel wieder aufeinandertreffen. Und der Kirk findet dann weitere von diesen Silikonkugeln. So ein ganzer Haufen liegt da rum. Und dann sieht man plötzlich das Wesen so reinspringen ins Bild. Und es sorgt dafür, dass der Tunnel einbricht. Und Kirk ist dann erstmal von Spock getrennt. Ich finde, das ist ein toller Effekt. Also wie das Wesen so aus dem Stein bricht, quasi sieht man so, ne? Und dann kommt's raus und haut halt die Decke runter. Finde ich toll.
Das wird auch für mich an der Stelle immer atmosphärisch dichter und beklemmender. Ich habe das Gefühl, man kommt auch irgendwie dem flüssigen Kern des Planeten näher. Ich habe mich wärmer gefühlt. Und das, obwohl die wahrscheinlich immer nur über dasselbe Stückchen Set laufen die ganze Zeit, die gleichen 5 Meter Phantasialand Geisterrikscha-Schlange. Und dann dieser Einsturz, ach, es ist einfach so großartig.
Fantastisch,
Und Simon, ich muss auch sagen, in genau diesem Moment traf mich der Schlag, denn ich wusste, warum mir die Folge an der Stelle so besonders gut gefällt und vor allen Dingen, woran sie mich auch erinnert. Mhm. Das ist für mich wie ein altes Doctor Who-Serial aus den 70ern. Wir haben so einen in sich abgeschlossenen und fremdartigen Ort, wo irgendwelche Arbeiter sind, von denen regelmäßig einer stirbt. Und die ganze Geschichte ist drumherum geschrieben um ein Monster, das ein bisschen cheesy ist, aber doch irgendwie furchteinflößend und besonders für Kinder furchteinflößend wäre. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass jetzt gleich Tom Baker irgendwie um die Ecke kommt.
Und, ja, stimmt. Es hat was von diesem alten, ja, britischen Sci-Fi-BBC-Touch so, ne? Hm. Und ich weiß ja, dass du ein Riesenfan bist, von den, vor allen Dingen von den alten Doctor Who-Serie, also von der alten Doctor Who-Serie.
Ja.
Und das kann ich mir gut vorstellen, dass dir das gefallen hat. Mir hat das Ganze an der Stelle wegen einer anderen Geschichte, obwohl ich auch die Atmosphäre toll finde und so, aber rein inhaltlich fand ich das gut an der Stelle, denn der Kirk trifft ja jetzt auf das Wesen, ne?
Ja.
Meldet sich sofort bei Spock und sagt, ja, 10 feet away from me.
Und wo ist das Wesen, Captain? Ja. Ich weiß, wo es ist.
Ja, liegt hier direkt vor mir nämlich. Und hier sind die Rollen zwischen Spock und Kirk jetzt vertauscht, denn der Spock sagt, schieß, Captain, schieß drauf. Und reagiert eigentlich total emotional. Also man sieht halt, wie emotional Spock eigentlich ist, wie viel Sorgen er sich um Kirk macht, während Kirk hier ruhig bleibt. Es war ja vorher in der Folge ganz anders. Da war Kirk derjenige, der das Wesen um jeden Preis fangen wollte oder vernichten wollte sogar, um die Minenarbeiter zu retten. Und Spock war derjenige, der ruhig wissenschaftlich argumentiert hat, der gesagt hat, Mensch, das ist aber eigentlich, wir müssen uns erstmal doch ein genaues Bild davon schaffen. Und hier ist es genau umgekehrt. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und das finde ich fantastisch geschrieben einfach.
Das ist so feinfühlig, wie sich das Skript dreht.
Ja.
Dass der Spock, du merkst richtig seine Wertepyramide. Ne? Der ist natürlich, irgendwie will er intelligentes Leben beschützen. Aber wenn es darum geht, dass sein Freund Jim vielleicht stirbt, dann ist das egal für ihn. Dann ist er dafür, dass Jim sich verteidigt oder dass er ihn rettet.
Genau, ja. Also man, ja, es ist verdeutlicht super. Die Tiefe der Beziehung zwischen beiden eigentlich, ne? Also wie tief diese Beziehung ist zwischen Kirk und Spock, wie freundschaftlich verbunden sie sich fühlen.
Und gleichzeitig geht im Gesicht von Shatner von Kirk vor, was ist, wenn der Spock recht hat und das ist wirklich intelligent? Mhm. Und er will sich jetzt die Zeit nehmen, das für sich zu erforschen. Ach, ja. Du hast recht, es ist so toll. Es ist so toll.
Ja. Auch das ist ja eine schöne Szene, ne? Also wie er das Wesen bedroht mit der Waffe und das Wesen weicht erstmal zurück. Der merkt, okay, es hat also eine Angst einfach, ja. Es hat ein Gefühl, also es fühlt sich bedroht. Es ist mehr als nur so ein Blob, der halt Leute wahllos umbringt.
Als das Wesen dann auch merkt, dass der Kirk nicht direkt losschießt, gewinnt es ja sogar ein wenig Vertrauen und offenbart die verletzte Stelle, zeigt ihm, wo die Schmerzen sind, die ihm zugefügt wurden. Das ist unglaublich gut gespielt von dem Puppenspieler. Toll.
Das stimmt, ja. Kirk merkt aber schnell, dass er an der Stelle nicht weiterkommt, denn eine Kommunikation ist ja nicht möglich. Das Wesen hat keine Sprache in dem Sinn, zumindest erstmal nicht. Und Kirk führt ja eher ein Selbstgespräch. Zum Glück kommt da Spock um die Ecke. Der hat sich richtig beeilt, ne?
Oh ja.
Bist so rumgelaufen. Und
man hat auch aus dem Tunnel sogar Scheiße.
Ja, nee. Endlich da. Und ja, wenn Vulkan in der Nähe ist, dann hat man ja gleich die Möglichkeit einer geistigen Verbindung zu dem Wesen, nämlich eines Mindmeld. Erstmal ist es aber kein richtiger Mindmeld, ne, sondern Spock spürt einfach nur die Emotionen des Wesen, ne? Und die sind samt und sonders negativ, traurig, verzweifelt. Ja. So, ne?
Der macht so eine Gedankenverschmelzung, so eine Art, jetzt erstmal ohne Berührung. Ne? Zum ersten, zum zweiten Mal in der Serie. Der erste war Dagger of the Mind und jetzt darf er mit der Horta auf Tuchfühlung gehen oder mit der Kreatur auf Tuchfühlung gehen. Und dann macht der Nimoy nämlich, ich gehe mal vom Mikrofon etwas weg. Pain! Pain, schreit er.
Es ist schon etwas theatralisch, ja. Aber es ist ja auch tragisch, was da passiert ist, ne? Was wir dann später rausfinden. Wir wissen auch dann, dann gibt's mal so einen kurzen Cut nach draußen und da sehen wir ja diese Minenarbeiter. Und jetzt hat die Folge so ein bisschen was von so einem alten Frankenstein-Film, ne? Da ist halt dieser Mob und die wollen unbedingt zu Horta vordringen. Die werden noch zurückgehalten von dem Starfleet, ne? Von Starfleet und so. Und die wollen jetzt aber, wir wollen das Monster töten. Und da musste ich, das passt aber auch irgendwie zur Folge, ne? Weil nach außen betrachtet ist es ja eine Monsterfolge.
Ja.
Und das war so ein schönes Element. Fehlen. Genau, die Fackeln haben gefehlt und dann wäre es halt der Original-Frankenstein gewesen, ne? Mit dem Mob, der zum Schluss hochzieht, um das Monster aufzuknüpfen oder so.
Für den Shatner war das ja keine so lustige Folge. Denn während der Dreharbeiten starb sein Vater. Und für ihn waren diese Rufe, Pain, Pain, von einer ziemlich besonderen Bedeutung. Denn der war, dem ging's da alles andere als gut, dem Shatner. Und den haben sie dann auch während der Dreharbeiten wirklich zu seiner Familie fliegen lassen. Und in vielen Szenen siehst du auch, dass sie darauf achten, dass der Kirk, wo die mit der Horta dann da so stehen und palavern und Gedankenverschmelzung hin und her, dass sie den nur von hinten aufnehmen, weil das nämlich gar nicht der Shatner ist, der da steht. Da haben sie den Eddie Pesky hingestellt.
Ist aber geschickt gemacht worden, also es fiel mir nicht groß auf, dass das Kirk plötzlich nicht mehr da ist.
Und es ist Shatners Lieblingsfolge im Übrigen, weil er sagt, dieses Erlebnis, das hat uns als Hauptdarsteller zusammengeschweißt, ein für alle Mal. Und ab da an war nichts mehr so, wie es vorher war.
Interessant, ja. Ja, es ist ja auch eine sehr persönliche Folge zwischen den beiden Charakteren Spock und Kirk. Und kann ich mir gut vorstellen,
ja,
dass es so bleibend in Erinnerung blieb. Naja, der Spock macht dann einen richtigen Mindmeld. Er sagt auch, um mehr herauszufinden, muss ich die Kreatur berühren. Und das macht er dann auch. Und dann bringt er ja das ganze Ausmaß der Tragödie so zutage. Und zwar, dass das tatsächlich das, was Spock schon vermutet, aber nicht ausgesprochen hat, dass das stimmt, dass die Kinder von dem Wesen ja ermordet werden. Ne? Denn diese Silikonkugeln, das wird dann später klar, sind tatsächlich Eier.
Das Wesen lässt den Spock ganz schön in Metaphern sprechen erstmal, bis wir das rausfinden, was da wirklich Sache ist. Der Altar von morgen, Ende des Lebens, die Ewigkeit endet, die Kammer der Zeitalter und all solche Sachen ruft er da so vor sich hin. Aber Simon, in der Zwischenzeit hat die Horta ja ein bisschen Englisch gelernt tatsächlich. Das war die eine Szene, die ich ein bisschen zu cheesy fand tatsächlich. Denn sie hat sich so ein paar Worte angeeignet. Und die Worte kann auch präzisionsätzen, sodass sie die Worte No Kill Eye in einen Stein schreiben kann.
Das fand ich auch ein bisschen komisch, ne? Weil es sind ja diese Kommunikation mit dem Wesen, die läuft ja so über Metaphern, ne? Ja. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil das Wesen eine komplett eigene Form der Kommunikation hat. Und dass es dann plötzlich nur durch diesen Mindmeld mit dem Spock schreiben lernt und dann auch noch die Ätzdrüsen so, ja, wie du schon sagst, so präzise steuern kann, um das da reinzuschreiben, das ist tatsächlich etwas zu vieles Guten, ja. Das hätte man auch weglassen können, das hätte genauso gut funktioniert.
Vor allen Dingen, weil es auch eben, wie der Kirk dann selbst schon zugibt, sehr doppeldeutig ist. Was heißt denn jetzt bitte schön No Kill Eye? Bring mich nicht um oder ich töte nicht?
Genau.
Oder beides?
Ja, oder beides vielleicht, keine Ahnung. McCoy ist ja auch mittlerweile aufgetaucht, ne?
Ja.
Und hier hat er hier beginnt diese Serie an sehr schönen Szenen mit dem McCoy. Der fängt nämlich direkt an, die Horta zu behandeln.
Der geht's ja sehr schlecht, seit sie angeschossen wurde. Und jetzt soll er doch mal bitteschön dafür sorgen, dass dieses Wesen wieder in Ordnung kommt. Und das ist gar nicht so einfach.
Das ist gar nicht so einfach. Und er ist sehr einfallsreich. Das kommt aber nicht so raus, sondern das Erste, was man sieht einen wütenden McCoy, der gerade mit dem Schiff in Verbindung steht und sagt, jetzt beam das endlich runter und frag nicht so blöd. Ich will das jetzt unbedingt haben. Ja? Und später stellt sich heraus, dass er ja, im Grunde hatte so Mörtel, ne, irgendwie, keine Ahnung, wollte haben oder sowas.
Ja.
Um das Wesen zu behandeln. Und in der Szene ist er halt so richtig schön außer sich und so richtig im Arztmodus, ja. Er hat einen Patienten und er will ihn jetzt verdammt nochmal behandeln. Und bei Gott, wenn ihm jemand in die Quere kommt, dann gibt's richtig Ärger.
Ja. Weißt du? Obwohl er sich ja anfangs auch wieder wehrt, als er sehen muss, was er da zu tun hat. Da gibt es eine sehr, sehr frühen, wenn nicht sogar der früheste Ausspruch seiner I'm a Doctor Sprüche.
Ja.
Denn er sagt, I'm a doctor, not a bricklayer. Ich bin ein Arzt und kein Maurer.
Ja. Sehr schön, ja. Naja, während das alles passiert, kommen ja auch die Minenarbeiter irgendwann dazu. Die haben halt die Starfleet-Soldaten niedergeschlagen, die drängen nach vorn und wollen direkt auf das Wesen losgehen, aber dann eröffnet Kirk ihnen ja die ganze Wahrheit und er sagt, ja, die Horta hat 50 deine Männer getötet, aber ihr habt 1000 ihrer Kinder getötet.
Diese unglaublich tragische Szene auch, wo der Kirk dann in diese Kammer reinstolpert, die voller zerbrochener Kugeln ist. Da löst sich dann ja das zentrale Mysterium endgültig auf.
Ja.
Auch wenn es schon da an der Stelle für mich seit ein paar Minuten sehr offensichtlich war, in der deutschen Folge von Anfang an, dank des Titels. Aber das ist so eine starke Szene.
Sehr starke Szene.
Echt gut.
Ich fand halt ein bisschen die Erklärung, also die Erklärung dazu fand ich ein wenig seltsam, denn es wird ja irgendwie gesagt, dass alle 50.000 Jahre die komplette Generation an Horta ausstirbt, bis auf eine Mutter sozusagen. Und die legt halt Eier, um die Rasse quasi neu zu gebären. Ne? Fand ich ein bisschen strange, aber gut, halt andersartig, ne? Andersartig.
Ja.
Andersartige Rasse einfach. Da funktionieren halt die Sachen einfach ein bisschen anders. Kirk sagt das ja dann diesen Minenarbeitern und die gucken auch ein bisschen betröppelt. Also die sehen schon das Problem jetzt. Aber was sagen sie? Ja, wir müssen aber Pegium herstellen.
Ja. Ja, aber mach doch die Dinger nicht kaputt einfach, denke ich mir dann.
Ja, ich auch. Ich auch. Hm. Ne?
Für einen Mob sind die auch sehr, sehr schnell sehr einsichtig, finde ich.
Ja, das stimmt.
Die kommen da angerannt und wollen Blut. Mhm. Und dann sagt der Kirk, stopp, es ist so und so. Und dann, ach so, okay. Jetzt hat uns sämtlicher Prügelwillen verlassen.
Genau, ja. Kirk hat ja dann den rettenden Einfall, ne?
Ja.
Er schlägt ja dann vor, die Fähigkeiten der Horta zu nutzen. Und zwar sie gleich mal zu Minenarbeiten einzuspannen. Zynisch würde das bedeuten, sie auszunutzen. Und man kann das aber auch natürlich positiv sehen. So kann man gemeinsam an einer guten Sache arbeiten.
Die Horta isst ja auch, glaube ich, den Stein einfach. Das ist ja für sie auch Ernährung irgendwie. Und das ist ja, ich sehe das auch ganz symbiotisch, diesen Sklaverei-Zusammenhang, den kann man da rein dichten, aber muss ich jetzt nicht sehen.
Ja.
Ach, das ist so schön. Ein Instant Happy Ending. Der Jim hat's erkannt.
Ja.
Wenn die Horta jetzt nicht noch stirbt. Aber zum Glück haben wir ja noch den McCoy.
Ja.
Simon, die zweite tolle Szene.
Die zweite tolle Szene. McCoy sagt, by God, Jim, I think I can cure a rainy day. Ja. Also er ist halt voll gut drauf. McCoy wirklich in Bestform. Seine Vermutung hat sich als richtig herausgestellt. Mit ein bisschen Mörtel passt das schon. Dann heilt die Horta wieder. Und er ist richtig happy darüber. Er freut sich richtig. Er freut sich erstmal über sich, dass er so toll ist. Aber er freut sich natürlich auch darüber, dass sein Patient wieder auf dem Weg der Genesung ist.
Das war auch damals zum 30-jährigen Star Trek-Jubiläum eine der Szenen, die immer wieder eingespielt wurde. Als Beispiel dafür, wie toll McCoy ist. Mhm. Und das fand ich gut. Da gab es so einen speziellen Anniversary-Trailer 1996. Ach, was fand ich den McCoy immer super. Und auch heute noch. Ja, und jetzt sind sie auch eigentlich schon ziemlich schnell fertig auf dem Planeten. Es hat sich alles so wahnsinnig irrwitzig gut gefügt, schon fast, dass man dann wegfliegen kann.
Ja, es gibt da noch eine kleine Funkverbindung nach unten, wie immer. Und da sitzt dann der Vandenberg und sagt, Mensch, die kleinen Teufel, die sind hier gerade geschlüpft und die haben sofort mit der Arbeit losgelegt, ne? Und dann sagt er noch so, ja, die sehen zwar ein bisschen scheiße aus, ja, aber man kann sich, glaube ich, dran gewöhnen.
Ja. Und was die schon alles für ein Zeug gefunden haben auf einmal.
Gold, Silber und was weiß ich alles und seltene Erden. Also das Ganze halt eine super Sache, hat einfach prima geklappt.
Und dann müssen sie dieses Jahr, gut, dass man sich an die Hortas erstmal gewöhnen muss, ne, und umgekehrt. Das ist dann so der Endlacher, den wir auch in jeder Folge haben müssen. Denn Spock sagt dann, ja, in der Gedankenverschmelzung, da hat sie mir gesagt, meine Ohren, die fand sie irgendwie ganz toll. Die hat mir sehr geschmeichelt, die Horta.
Ja, stimmt.
Dann lachen sie alle wieder und Happy End und man fliegt in den Sonnenuntergang.
Genau, und dann geht's wieder in den Sonnenuntergang, ja. Und damit endet eine, wie ich finde, ganz hervorragende Folge, die auf mehreren Ebenen funktioniert. Also ich meine, das eine ist ja Andersartigkeit, Fremdartigkeit, ja, akzeptieren und vielleicht sogar einen gemeinsamen Nutzen daraus ziehen. Das ist ja so die relativ offensichtliche Message, die das Ding hat, ne?
Ja.
Steckt aber meiner Meinung nach ein bisschen mehr drin.
Nämlich?
Und zwar, naja, das eine ist, wie hier der Mindmeld benutzt wird, so als eine Metapher des, ja, in sich hineinversetzen, ne, in eine andere Lebensform, um halt ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Das habe ich so irgendwie nie gesehen. Ich habe den Mindmeld immer so gesehen, als wir machen da so eine Verbindung und ich kann irgendwie die Gedanken lesen von dem anderen. Oder ich kann ihn vielleicht abspeichern, ja, wie später in den Star Trek-Folgen, aber hier dieses in sich hineinversetzen, in das Gefühl einer anderen Person, finde ich, das kommt hier super rüber. Und das hat mir besonders gut gefallen. Und das andere ist halt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen zu viel rein interpretiere, ja, aber irgendwie hat das mit mir so gut resoniert. Ja, wie die Minenarbeiter so die Tunnel kartografieren, ja, müssen Spock, Kirk und McCoy müssen halt dieses, ja, so andere komplexe Wirklichkeiten kartografieren, nämlich die Wirklichkeit von der Horta, um die Situation zu beurteilen. Und erst dann sind sie reflektiert genug, um halt vernünftig zu handeln. Und für mich ist das ein wirklich sehr, sehr tiefer Appell an Menschlichkeit und ans differenzierte Denken einfach, um Problemstellungen zu lösen. Also wirklich aus anderen Perspektiven zu denken, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen und nicht immer nur aus der eigenen beschränkten Wahrnehmung etwas zu sehen. Und das macht die Folge für mich halt so schön irgendwie, weil die das halt so wunderbar einfach erklärt und zeigt.
Amen, Simon. Und es ist tatsächlich auch eine Botschaft, die ich heute ganz besonders wichtig finde. Ja. Dass man vor Dingen, vor fremdartigen Dingen nicht unbedingt Angst haben muss und dass man vielleicht sogar, wenn man sich auf sie einlässt und ihnen begegnet, etwas entstehen kann, was beide weiterbringt. Mhm. Man muss nicht immer denken, der nimmt mir was weg. Ja, von wegen. Am Ende ist die Horta glücklich, die Kinder werden geboren und die Arbeiter auf Janus 6 baden in Diamanten wie Onkel Dagobert. Und smiles all around.
Smiles
Wer hätte das
around.
Gedacht?
Aber es war ein beschwerlicher Weg dahin. Das wird ja auch deutlich in der Folge. Es gab halt Opfer. Und zwar auf beiden Seiten. Ne? Also die Kinder von Horta und die Minenarbeiter, die ums Leben gekommen sind, weil man einfach noch nicht so weit war und dieses Verständnis nicht aufgebaut hat. Und für mich ist es wirklich, ja, wie ich es gerade schon sagte, ein Appell einfach, daran 3 Schritte zurückzugehen und ein Problem wirklich differenziert zu denken, als einfach zu denken. Und das macht, jetzt bin ich schon so ein bisschen bei meinem Fazit auch, diese Folge nicht nur zu einer der besten Star Trek-Folgen überhaupt, sondern auch zu einer der besten TV-Stunden überhaupt.
Das unterschreibe ich doch einfach mal so. Das kann ich nicht anders sagen. So fantastisch ausgearbeitet und diffizil und das verpackt in so eine Monstergeschichte, ja, wo man am Anfang einfach denkt, ja, jetzt ist hier Science Fiction irgendwie, ne, da kriegt das Monster rum und verätzt da die Typen und jetzt gibt's gleich bum bum und dann ist alles wieder gut. Und was sich dann für eine Tiefe auftut, was sich dann dort auftut, das war ja für damalige Verhältnisse zumindest in Film oder Fernsehen unerhört, absolut unerhört. Ja. Science Fiction Literatur war vielleicht schon ein Stück weiter, aber doch noch nicht die visuellen Medien, Simon.
Nee, natürlich nicht. Und schon gar nicht im Fernsehen. Also im Kino hat man das sicherlich auch, wobei zu der Zeit auch eher seltener wieder. Aber ja, das ist wirklich eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt, die auch eine klare Botschaft hat, die man auf mehreren Ebenen interpretieren kann. Und wer will, sieht auch einfach eine spannende Monster-Story, ja. Die ist ja auch da drin. Das kann man ja auch auf einer ganz auf reinen Unterhaltungsebene sozusagen interpretieren. Hat er trotzdem Spaß dran. Und wenn ich jetzt so höre, dass der Gene Kuhn das mal eben so in 4 Tagen zusammengezimmert hat, Hut ab.
Ich glaube, das sind die besten Geschichten, die so entstehen, die so aus einem raus wollen, auch unbedingt. Ja. Die, wo man sich nicht Wochen und Monate lang dran abmüht, um sie zu schreiben, sondern die ganz natürlich aus dem Autoren rausfließen.
Genau, ja.
Da ist ihm hier echt was gelungen. Und ich finde, man muss es auch einfach handwerklich mal loben, weil es ist einfach für die damalige Zeit auch unglaublich toll inszeniert und gemacht. Es sieht fantastisch aus und es fühlt sich auch großartig an. Ich bin am Ende dieser Folge, wenn dann der Abspann läuft, habe ich das Gefühl, ich selbst komme aus so einer Mine, wo ich jetzt ein paar Stunden drin war. Ach, es macht so viele tolle Sachen mit einem.
Ja, ich glaube, da kann man auch nicht groß was hinzufügen einfach, ja. Stimmen dir da absolut zu, was Besonderes, auf jeden Fall, was ganz Besonderes.
Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen oder Monaten, Wochen glaube ich eher, mal ausgeschrieben, dass wir so für die absoluten Klassiker, für die Folgen, die man mit auf die einsame Insel nehmen würde, ein Prädikat suchen, Simon. Meinst du, das wäre jetzt hier mal an der Zeit, das zu verleihen und auch zu enthüllen, wie wir es nennen?
Das wäre definitiv an der Zeit und ich freue mich ganz besonders darüber, dass dir so eine gute Idee gekommen ist.
Die ist nicht von mir, die ist von einem unserer Hörer.
Ja, genau.
Den möchte ich jetzt auch mal namentlich aufrufen und ihm danken. Und zwar kamen so einige Vorschläge, aber den Vogel abgeschossen hat unser Hörer und meine Twitter-Bekanntschaft. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Langdon Alger, das ist ein Charakter von den Simpsons, aber er hat interessante Accents französische auf seinen Namen draufgesetzt. Vielleicht will er sich also auch Landon Alger nennen, keine Ahnung. Aber er schlug vor, das Ganze so treffend für unseren Podcast zu nennen, den DeForest Kelly Award of Excellence.
Der auch ganz fantastisch übrigens aussieht.
Ja, geht auf die sozialen Medien, nachdem diese Folge oben ist, und schaut euch den mal an. Da verleihen wir den feierlich an die Folge The Devil in the Dark. Wir haben unsere Daumen noch gar nicht verteilt, aber ist ganz klar, die gehen himmelweit nach oben diesmal, oder Simon?
Ja, natürlich. Ja. Ganz, ganz eindeutig bei der Folge. Ja.
Wenn es schon mal unseren speziellen neuen Award gibt, den wir jetzt hier mit schön einweihen können.
Genau. Hat diese Folge definitiv verdient. Ja, die werden auch nicht so richtig viele Folgen kriegen, denn ihr habt ja schon gemerkt, dass wir gerade jetzt auch in dieser ersten Staffel sehr häufig mit dem Daumen einfach nach oben gegangen sind, weil viele Sachen sehen wir da auch zum ersten Mal einfach im Star Trek-Kosmos. Also jede Folge hat irgendwie so ein bisschen Kultcharakter und ist sehenswert. Aber dieser Award, der soll wirklich an die ganz, ganz besonderen Folgen gehen, die halt wirklich sich hervortun. Und da ist The Devil in the Dark definitiv dabei.
Ja. Ach, was für ein herrliches Ende. Machen wir denn nächste Woche auch so herrlich weiter, Simon?
Nun, nächste Woche kommen die Klingonen wieder, meine ich, ne?
Das erste Mal kommen die Klingonen überhaupt.
Das erste Mal, natürlich.
Ja.
Weißt du, warum ich gesagt habe, die Klingonen kommen wieder? Weil ich hier Discovery gesehen habe. Star Trek Discovery.
Ja.
Vielleicht können wir hier auch nochmal ganz kurz Werbung machen für unsere erste Sonderfolge, die wir aufgenommen haben. Nämlich zu Discovery. Wir haben eine Einzelfolge sozusagen gemacht, außerhalb unseres normalen Podcasts, Trek am Freitag heißt das dann. Die wird es immer mal wieder geben, wenn uns ein cooles Thema einfällt oder wenn sich irgendwas anbietet. Wir haben da auch schon ein paar schöne Ideen, aber die wird es natürlich nur selten geben, weil wir uns Trek am Dienstag schon sehr beschäftigt, sehr intensiv.
Ja, allerdings.
Und da reden wir ein bisschen darüber, über die ersten beiden Pilotfolgen von Discovery, also die ersten beiden Folgen, die als Pilotfilm sozusagen gesendet wurden. Also wen da draußen unsere Meinung zu Discovery interessiert, zumindest zum Start von Discovery, der kann da ja mal reinhören. Ist ein bisschen anders als unser regulärer Podcast, ist so ein bisschen mehr, ja, weniger vorbereitet, sage ich einfach mal so mehr drauf los. Aber ich glaube auch ganz unterhaltsam geworden.
Ja, hoffe ich auch, dass es euch gefällt. Mhm. Ja, und in der nächsten Woche, wie der Simon schon ganz recht hat, Klingonen ist das große Stichwort. Es wird gekämpft. Es ist nämlich der Kampf um Organia, den wir sehen. Auf Englisch heißt das Ganze Errand of Mercy. Das erste Auftauchen der Klingonen in Star Trek überhaupt. Da freue ich mich aber auch schon drauf.
Ich mich auch.
Und dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als, war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Simon, für ein Gespräch über diesen großartigen Klassiker.
Danke, Sebastian.
Und wir hören uns nächste Woche, oder?
Genau. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald. Tschö. Eine Trek am Dienstag 2017 Produktion.